Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Buch Josua, Kapitel 7, die Verse 1 bis 9. Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten, denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabtis, des Sohnes Serachs, vom Stamm Juda, nahm etwas vom Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven liegt, östlich von Bethel, und sprach zu ihnen: Geht hinauf und erkundet das Land. Und als sie hinaufgegangen waren und Ai erkundet hatten, kamen sie zu Josua zurück und sprachen zu ihm: Lass nicht das ganze Kriegsvolk hinaufziehen, sondern etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen, damit nicht das ganze Volk sich dorthin bemühe, denn ihrer sind wenige. So zogen sie hinauf, etwa 3.000 Mann, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann. Sie hatten sie nämlich von dem Tor bis zu den Steinbrüchen gejagt und am Abhang erschlagen. Da verzagte das Herz des Volks und ward zu Wasser. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend samt den Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sprach: Ach, Herr, Herr, warum hast du dies Volk über den Jordan geführt und gibst uns in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen? O, dass wir doch jenseits des Jordans geblieben wären. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und unseren Namen ausrotten von der Erde. Was willst du dann für deinen großen Namen tun? Der erste Schritt in Richtung Landeinnahme war geschehen. Israel hatte das Bollwerk Jericho erobert und machte sich nun weiter auf den Weg ins Landesinnere. Es ging hinauf ins Bergland, wo die kleine Stadt Ai vor ihnen lag. Eigentlich, so möchte man sagen, kein Problem für Israel. Doch es kam alles ganz anders als geplant. Israel erlitt eine empfindliche, demütigende Niederlage. Man stand vor einem Rätsel: Wie konnte das passieren? Francis Schäfer hat das scheinbar Unerklärliche dieser Niederlage durch Fragen zum Ausdruck gebracht, die allein alle mit einem klaren Ja beantwortet werden konnten. Hatten Sie denn nicht das Buch, so fragt er. Also das Buch des Gesetzes. Hatten sie nicht die übernatürliche Kraft? Hatten sie nicht den übernatürlichen Führer? Stand denn nicht der nationale Aspekt des abrahamitischen Bundes kurz vor der Erfüllung? Hatte sich denn nicht der geistliche Teil des abrahamitischen Bundes in Rahabs Leben als tragfähig erwiesen? Hatten die Israeliten nicht die Lade Gottes, aufgrund derer der Jordan zurückgewichen war? Hatten sie nicht diese wunderbaren Ereignisse mit 2 Steinmalen gefeiert? Hatten sie sich nicht beschneiden und das äußere Zeichen des Bundes an sich vollziehen lassen? Hatten sie nicht das Passa gefeiert? War Jericho nicht gefallen? Wie konnte es dann eine Niederlage geben? Wir werden das jetzt in Ruhe analysieren. So hätte der Trainer einer Mannschaft nach einer unerwarteten Niederlage gesagt in unserer Zeit. Wir werden das jetzt in Ruhe analysieren. Nun, bereits im ersten Vers wird uns der Grund genannt, warum es zu diesem bitteren Ereignis kommen konnte. Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten, denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Saptis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas vom Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Die Niederlage in Ai war also eine Folge des Zornes Gottes aufgrund der Sünde eines Mannes aus dem Stamm Juda. Und das ist das Erste, was wir heute Morgen dringend bedenken sollten. Diese ganze Geschichte, die uns hier erzählt wird, hatte offensichtlich etwas mit Gott zu tun. Man möchte etwas spöttisch fragen, ist es denn möglich? Wir leben ja in einer Zeit, in der der Gedanke daran, Gott könnte mit bestimmten notvollen Ereignissen und Entwicklungen in unserem Lande und überhaupt in der ganzen Welt etwas zu tun haben, als völlig abwegig, als völlig absurd angesehen wird. Gott hat etwas zu tun mit der Geschichte, mit dem Ablauf der Geschichte in dieser Welt. Man hört in der Öffentlichkeit nichts, aber auch gar nichts oder kaum etwas davon, dass die derzeitige Krise, in der wir uns befinden, etwas zu tun haben könnte mit dem Handeln Gottes. Ein Politiker, der sich dementsprechend äußern würde und diese Krise gar auf ein Gerichtshandeln Gottes in unserer gottlosen Zeit zurückführen würde, wäre unerträglich und untragbar für unsere Gesellschaft. Man hat Gott längst auf die Zuschauertribüne verbannt. Einen Gott, der in unsere Geschichte richtend eingreift, um Menschen zur Umkehr zu führen und zu rufen, den will man nicht haben. Und weil man ihn nicht so haben will, wie man sich das wünscht und wie man sich das vorstellt, also gibt es diesen Gott, dieser Art von Gott auch nicht. Es geht also nach dem Motto, was nicht sein darf, das ist auch nicht so. Gottes Wort allerdings macht es unmissverständlich deutlich, Israels Versagen war auf eine bestimmte Sünde im Volk zurückzuführen und daraufhin zog Gott für eine Zeit lang seine Hand von Israel ab, sodass sie sich dazu verleiten ließen, unbedacht zu handeln. Gott gab sie dahin. Wir kennen dieses Wort, Gott gibt sie dahin. Oder hat sie dahin gegeben aus dem Römerbrief, Kapitel 1. Paulus äußert sich so in diesem Brief, wo er die göttliche Moral in der Heidenwelt darauf zurückführt, dass man den unsichtbaren Schöpfer, der seine Allmacht und Majestät in seiner Schöpfung geoffenbart hat, nicht ehrt und ihm nicht dankt. Gott gibt sie dahin, schreckliche Dinge zu tun. Das ist ja nun mal Fakt, gerade auch in unserer Zeit, wenn wir an bestimmte Gesetze denken, die man neu gemacht hat und die dem Willen Gottes und der Herrlichkeit Gottes widersprechen. Es geht somit in der Geschichte Israels immer wieder in der Hauptsache darum, dass Israel ein gutes Verhältnis unterhielt zu seinem Bundesgott. Das Problem lag nie in der Übermacht seiner Feinde. Es war kein äußerliches Problem, sondern ein innerliches, ein inneres, ein geistliches Problem. Die Frage war immer, stand Israel im Einklang mit dem Willen Gottes oder nicht? Wir können davon ausgehen, dass der Grund, dafür ist, dass uns dieses Geschehen, dass das der Grund dafür ist, dass uns dieses Geschehen von dem Geschichtsschreiber unter der Leitung des Heiligen Geistes überhaupt mitgeteilt worden ist. Man fragt sich ja, warum widmet der Schreiber, dieser Geschichtsschreiber, warum widmet der Heilige Geist ein ganzes Kapitel diesem Geschehen hier? Um dieses eine deutlich zu machen, es geht immer um unsere Beziehung zu Gott, das ist die Hauptsache. Es geht nicht um äußere Probleme, die wir haben, sondern es geht um unsere persönliche Beziehung zu Gott selbst. Das ist das Entscheidende in unserem Leben. Darauf kommt es an. Und der Geist Gottes muss uns immer wieder darauf hinführen, darauf zurückführen, darauf reduzieren. Das Wort reduzieren stammt aus dem Lateinischen, reducere, und das bedeutet zurückführen. So werden wir immer wieder durch den Heiligen Geist auf Gnade reduziert, auf Gnade, auf den Gnadenboden zurückgeführt und überhaupt auf diese hauptsächlichen Dinge, die uns in der Bibel mitgeteilt werden, dass wir nicht nur Trost bekommen für bestimmte Situationen in unserem Leben, die leidvoll sind, und das tut Gott immer wieder, er tröstet uns in wunderbarer Weise durch sein Wort, sondern dass uns die Hauptsache ist, dass unser Verhältnis zu Gott in Ordnung ist. Das ist die Hauptsache. Darauf kommt es an. Alles andere ergibt sich daraus. Das ist also das Erste, was wir bedenken wollen, was wir auch festhalten wollen. Hier in diesem Geschehen wird deutlich, dass Gott eingreift in die Geschichte Israels. Er ist also nicht ein ferner Gott, der die Menschen einfach tun lässt und machen lässt, was sie wollen, die ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen und lenken und leiten, sondern es ist ein Gott, der sowohl im großen als auch im kleinen persönlichen Leben des Einzelnen eingreift, handelt, regiert, lenkt, leitet, zurechtbringt und dergleichen. Wir haben es immer mit Gott zu tun. Und um es noch einmal zu sagen, das ist etwas, was uns völlig verloren gegangen ist in unserer Gesellschaft. Man hört nichts davon, dass bestimmte große Probleme, wir haben zurzeit große Probleme in unserer Gesellschaft und überhaupt in der ganzen Welt, schreckliche, ganz schlimme Probleme, dass das alles etwas mit Gott zu tun hätte. Davon will man nichts wissen. Man hört es auch kaum von den Kanzeln. Ganz zu schweigen davon, dass man darin irgendwie ein Gerichtshandeln Gottes sieht, dass Gott Menschen zurechtbringen will. Das gilt auch für die Gemeinde Jesu. Wenn wir da vom Gericht sprechen, dann sehen wir das immer unter einem positiven Vorzeichen. Gott erzieht uns, wenn wir dulden müssen. Er zieht uns tiefer hinein in die Gemeinschaft mit ihm. Ich kann mich gut erinnern, wir hatten einen lieben alten Bruder im Oberbergischen in Waldbröl, der immer wieder betete: Herr, such uns heim. Such uns heim. Das war eins seiner Hauptgebete. Such uns heim, Herr. Und dieses Wort, such uns heim, das für manche einen negativen Klang hat, ist da etwas grundsätzlich Positives. Gott sucht uns heim. Er will uns näher an sich selbst binden. Das ist doch immer eine wunderbare, tröstliche Sache. Auch wenn wir es im Moment vielleicht oftmals nicht so fassen können, aber im Nachhinein müssen wir sagen und Gott die Ehre geben und sagen, es ist gut, was du getan hast. Es war richtig. Gott, dein Weg ist heilig. Also, Gott handelt. Gott ist gegenwärtig. Er hat diese Welt nicht einfach aufgezogen, oder um dieses Beispiel einmal zu bringen, wie man eine Uhr aufzieht und dann läuft sie von selbst ab. Gott hat sich zurückgezogen. Nein, er ist mittendrin in allem Geschehen. Sowohl im Großen als auch im Kleinen. Das Zweite, das ist das, also das Nächste, was wir bedenken wollen. Gott gab sie in seinem Zorn dahin in Vermessenheit, in Unabhängigkeit von Gottes Allmacht zu handeln. Spurgeon legt in einer Predigt über das Geschehen in Ai die Hauptbetonung auf die Tatsache, dass die Israeliten nicht als Ganzes nach Ai hinaufzogen, sondern meinten, einige ausgewählte Krieger würden reichen, um die Stadt einzunehmen. Ich lese noch einmal, da waren also die Kundschafter, die man ausgesandt hatte, um die Situation auszukundschaften. Sie kamen zurück und da heißt es hier, als sie hinaufgegangen waren und Ai erkundet hatten, kamen sie zu Josua zurück und sprachen zu ihm, lass nicht das ganze Kriegsvolk hinaufziehen, sondern etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen, damit nicht das ganze Volk sich dorthin bemühe, denn ihrer sind weniger. Es ist nicht nötig, hier sämtliches Kriegsvolk zu mobilisieren, um diese kleine Stadt, verhältnismäßig kleine Stadt einzunehmen, mit ihren verhältnismäßig wenigen Einwohnern. Da reichen einige von uns aus, um diese Stadt einzunehmen. Nun, Spurgeon zieht die Parallele zu einer Christenheit, in der man das kostbare Erbe der Reformation, nämlich unter anderem das allgemeine Priestertum aller Gläubigen, nicht mehr lehrt, nicht mehr achtet und praktiziert. Statt die persönliche Beziehung zu Gott aufgrund des einzigen Mittlers Jesus Christus zu pflegen und persönlich, jeder Einzelne in der Gemeinde Jesu, persönlich am Bau des Reiches Gottes mitzuwirken, überlässt man das einigen wenigen, dem Priester, dem Pastor oder wer es auch immer sein mag. Und das ist sicherlich ein Hauptirrtum in der christlichen Welt, der mitverantwortlich dafür ist, dass viel Kraftlosigkeit und Wirkungslosigkeit in der Kirche ist. Muss man einfach ganz nüchtern sagen. Man überlässt also das Geistliche einigen wenigen. Und man bedenkt nicht, dass jeder Einzelne der Gläubigen eine ganz persönliche Beziehung zu Gott unterhält, wobei es nur einen Mittler gibt. Ich weiß, das ist nicht der Priester, der Pastor oder die Ältesten in der Gemeinde, sondern der Herr Jesus Christus. Natürlich gibt es dann verschiedene Gaben, die praktiziert werden. Nicht jeder hat dieselbe Gabe. Das steht dann auf einem anderen Blatt. Aber jeder hat eine ganz persönliche Heilsbeziehung zu dem lebendigen Gott durch den Herrn Jesus Christus. Und jeder hat mit der Gabe, die ihm von Gott verliehen ist, ganz unterschiedlich, Teil am Bau des Reiches Gottes. Das ist ganz wichtig. Und Spurgeon sagt, das ist bei vielen nicht der Fall. Und bezieht sich dann hier auf dieses Wort, lass nicht das ganze Kriegsvolk hinaufziehen, sondern nur einige wenige. Gut, das kann man sicherlich hier so sehen und auch so anwenden. Meiner Meinung nach ist das Entscheidende hier in diesem Geschehen die Vermessenheit, die Unabhängigkeit im Volke Israel von Gott. Als sie vor Jericho standen, da haben sie ihre Ohnmacht, dieses Bollwerk Jericho einzunehmen, empfunden und hatten ganz ihrem Gott vertraut. Gott selbst hatte ja diesen Schrecken über die Bewohner Jerichos kommen lassen. Gott selbst war der Handelnde bei der Einnahme Jerichos. Sie vertrauten also ganz auf die Macht Gottes. Hier in diesem Geschehen lesen wir, dass sie sich offensichtlich auf rein sichtbare Faktoren verließen. Also nicht auf den Herrn, auf den Gott Israels, auf seine Macht und Herrlichkeit, sondern auf rein sichtbare Faktoren. Für eine so leichte Aufgabe brauchten sie sicherlich auch nur eine kleine Anzahl von Soldaten. Sie fielen aus der Glaubensabhängigkeit von Gott heraus. Es ging also hier nicht, wie das später unter dem König Josaphat der Fall war, nach der Weise, wir wissen nicht, was wir tun wollen oder sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Auf dich, auf den lebendigen Gott sind unsere Augen gerichtet. Die Augen der Israeliten hier in diesem Geschehen waren auf ihre eigene Stärke und den relativ schwachen Gegner gerichtet, statt auf den allmächtigen Gott. Das ist hier ganz, ganz wichtig. In einem Brief an seine Schwester schrieb Hudson Taylor, dieser bekannte China-Missionar, einmal: Es macht meinem Diener wenig aus, ob ich ihn zu einem kleinen Einkauf schicke, mit nur wenigen Pfennigen, oder zu einem großen der teuersten Artikel. In jedem Fall erwartet er von mir das Geld und bringt mir das Eingekaufte. Sollte Gott mich in ernsthafte, verworrene Umstände stellen, muss er mir Wegweisung geben, in Notlagen viel Gnade, in Bewährungsproben viel Kraft. Nun, das ist wahr und eine sehr ermutigende Tatsache. In Christus haben wir alles, was wir brauchen, was Gott von uns erwartet. In ihm haben wir das alles geschenkt aus Gnaden. Das ist das wunderbare Erlösungswerk. Gott schenkt uns übrigens seinen Sohn nicht, damit unsere Wünsche und dergleichen in Erfüllung gehen, sondern damit seine Wünsche und sein Verlangen gestillt wird. Das haben wir in Christus. Das ist wichtig. Wir stehen vor Gott, nicht vor unseren eigenen Bedürfnissen und Wünschen, sondern vor Gott, vor seinen Wünschen, vor seinem Verlangen. Ein ganz wichtiger Unterschied. Und da haben wir nun Christus. In all seiner Kraft und Weisheit hat ihn Gott uns geschenkt. Aber so wahr das ist, es gilt auch das andere. Nicht nur in großen Aufgaben brauchen wir den Herrn, ist er unsere Kraft und Weisheit und alles, was wir nötig haben, damit Gott dadurch verherrlicht wird, sondern auch in Angelegenheiten, die uns verhältnismäßig einfach erscheinen, wie hier den Israeliten zu Ai. Und da gilt es ganz besonders auf der Hut zu sein. Wir neigen ja alle dazu, wenn es um ganz wichtige Dinge geht in unserem Leben, den Herrn zu suchen und ihn zu fragen und um Hilfe zu bitten und dergleichen. Aber wie ist es mit den alltäglichen Dingen, mit den Dingen, die man nicht als groß, als überragend, als besonders wichtig, rein menschlich gesehen wichtig bezeichnen würde? Wie steht es im Blick auf solche Dinge, die ja unser alltägliches Leben immer wieder ausmachen? Die kleinen Dinge. Da müssen wir auf der Hut sein, dass wir gerade da nicht die Abhängigkeit vom Herrn, das Vertrauen zu ihm und seiner Kraft und seiner Weisheit verlieren. Da können wir das alles selbst regeln. So eine Sache der Routine. Alles kann zur Routine werden. Das haben wir gelernt, das machen wir. Da brauchen wir jetzt nicht den Herrn Jesus Christus. Das könnte auch ein anderer machen. Aber wenn wir begriffen haben, worum es geht im Reiche Gottes, brauchen wir den Herrn Jesus Christus nicht nur für die großen Dinge, sondern auch für die kleinen. Sie brauchten ihn damals, den lebendigen Gott, nicht nur für Jericho, sondern auch für Ai. Und das hatten sie aus den Augen verloren. Da rechneten sie mehr mit den Umständen und mit ihrer eigenen Kraft. Das war das Problem. Sie fielen heraus aus der Abhängigkeit vom Herrn. Aber das muss uns klar sein. Alles, was wir nicht in dem grundsätzlichen Bewusstsein unserer Schwachheit und seiner Kraft tun, ist für Gott wertlos. Das ist ein ernstes Wort, ja? Es mag für uns selbst und für andere Menschen von Wert sein, durchaus, es geschehen ja viele, viele Dinge in dieser Welt, die man völlig unabhängig von Gott oder speziell jetzt von unserem Herrn Jesus Christus tut, wie man in eigener Kraft tut. Und es können oft Dinge sein, die sehr imposant sind, eindrucksvoll sind und auch gut sind und nützlich für andere, für unsere Gesellschaft und dergleichen, aber sie taugen nichts für den Bau des Reiches Gottes. Das sind zwei Paar Schuhe, das muss man schön unterscheiden. Was vor Gott gilt, was nützlich ist zum Bau seines Reiches, was ihm Frucht bringt, kann nur durch die enge Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus geschehen. Dazu einmal ein Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Da geht es um den Richterstuhl Christi. Wir unterscheiden ja zwischen dem Gericht Gottes am Ende der Zeit, wo deutlich wird, wer gerettet ist durch den Herrn Jesus Christus und wer verloren ist, weil er das Angebot der Gnade Gottes in Christus nicht angenommen hat. Und dann gibt es den sogenannten Richterstuhl Christi. Da geht es nicht um die Frage, gerettet oder nicht gerettet, sondern da geht es um die Frage, was ist in unserem Leben geschehen? Was haben wir getan zum Bau des Reiches Gottes, um Gott dadurch zu verherrlichen? Und da heißt es hier, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten. Und nun wird hier übersetzt mit, es sei gut oder böse. Das ist irreführend. Dieses Böse ist irreführend. Warum? Es wird nichts Böses, was wir getan haben, einmal offenbar werden. Das ist alles gesühnt durch das Blut Jesu. Da wird es keine Anklage mehr geben. Niemand unter uns. Was er auch getan hat in seinem Leben an Bösem, an Übertretungen des Willens Gottes, braucht sich davor zu fürchten, dass das noch einmal offenbar gemacht wird. Das ist ein für alle Mal erledigt durch das Blut Jesu. Hier geht es um etwas anderes, deshalb ist die Übersetzung besser. Es sei gut oder nützlich, nämlich nützlich zum Bau des Reiches Gottes. Und da fällt natürlich manches auch unter den Tisch. Da gibt es manches vor dem Richterstuhl Christi, was die Feuerprobe Gottes nicht besteht. Warum nicht? Weil es nicht aus der engen Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus herausgetan ist. Alles also, was nicht auf der Grundlage der Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus geschieht, wir können das auch so nennen, in seinem Namen heißt auf der Grundlage seiner Erlösung. All das, was da geschieht und geschehen ist in unserem Leben, ist vergeblich geschehen. Vergeblich. Keine Frucht für Gott. Paulus nennt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Heu, Stroh und Stoppeln. Ich lese uns einmal diese Verse. 1. Korinther, Kapitel 3, die Verse 11 bis 13. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus und sein wunderbares Erlösungswerk. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, nämlich vor dem Richterstuhl Christi. Der Tag des Gerichtes, das ist damit gemeint, der Tag des Gerichtes wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben? Ist es in Christus Jesus geschehen, das darauf auf dieser Grundlage gebaut ist, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Im Blick auf den Lohn, Gnadenlohn, den Gott noch zusätzlich gibt zu unserer Errettung. Er wird Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Heu, Stroh, Stoppeln gibt es viel, ja? Auch in der Gemeinde Jesu. Gold, Silber, Edelsteine? Weniger, ja. Viel geschieht auch in der Gemeinde Jesu, was einmal diese Feuerprobe Gottes nicht bestehen wird. Das, was wir tun, muss kompatibel sein, um mal dieses häufig gebrauchte Wort hier in unserer Zeit zu nennen. Kompatibel, das heißt, es muss passend sein zu dem Fundament. Das Fundament ist die Erlösung durch das Blut Jesu, die Vergebung unserer Sünden, aber auch gleichzeitig das Mitgekreuzigtsein. Dass unsere Natur, die immer nur sich selbst sucht, die Befriedigung der eigenen Wünsche sucht, dass diese Natur mit Christus in den Tod gegeben worden ist, am Kreuz auf Golgatha. Das ist eine Tatsache. Das ist nicht etwas, was jetzt geschieht oder was vielleicht morgen geschehen wird, sondern das ist etwas, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist eine Tatsache. Es gehört hinein in das Erlösungswerk Christi und habe nun Teil an dem Auferstehungsleben Christi. Und von daher wohnt Christus in mir durch seinen Geist, durch den Glauben und von daher bin ich in der Lage, entsprechend dem Fundament auch Dinge zu praktizieren, Werke zu tun. Das sind dann Werke, die einmal Bestand haben werden vor dem Richterstuhl Christi, weil sie durch den Tod gegangen sind, durch unser Unvermögen und durch seine Kraft geschehen sind. Ja, das ist ganz wichtig. Kreuz und Auferstehung haben immer etwas zu tun mit unserer Sündhaftigkeit, mit unserem Vermögen und mit dem, was Gott uns in Christus geschenkt hat. Und wenn das nicht in einem inneren Zusammenhang steht, dann sind die Werke, die wir tun, Heu, Stroh und Stoppe. Sie werden verbrennen vor dem Richterstuhl Christi. Also alles, was nicht aus dieser Abhängigkeit heraus geschehen ist. Ja? Der ehemalige Direktor der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, Pastor Ulrich Affeld, der sagte einmal, und das ist bei mir hängen geblieben, unsere Leute leben zu wenig aus dem Wort Gottes, aus der Kraft des Wortes Gottes heraus. Und manche tun die Dinge, die sie tun im alltäglichen Leben, genau wie die Welt auch. Ich kannte einen Bruder, einen Elektriker, der sagte, als er zum Glauben kam, da wusste er sich in seiner Arbeit, in seinem Berufsleben, völlig abhängig vom Herrn. Das war vorher natürlich nicht der Fall. Natürlich hätte er auch ohne diese Abhängigkeit seine Arbeit verrichten können, aber es wäre keine Frucht für Gott gewesen. Nicht Gold, Silber, edle Steine, sondern Heu, Stroh und Stoppe. Nun wusste er sich abhängig. Und wenn man sich abhängig weiß im alltäglichen Leben, zu Hause, in der Hausarbeit oder sonst im Berufsleben oder im Rentnerdasein oder wie auch immer, wenn man sich abhängig weiß vom Herrn, dann wird daraus auch etwas geschehen zur Verherrlichung Gottes. Und so hatte die Niederlage zu Ai für die Israeliten eine sehr heilsame Wirkung. Sie sollten an der Stelle erkennen, dass ohne die Allmacht Gottes nichts möglich war, auch nicht eine solch kleine Stadt wie Ai einzunehmen. Das wurde ihnen hier wirklich deutlich gemacht in diesem Geschehen. Deshalb hatte Gott seine Hand für eine Zeit lang zurückgezogen, hat sie laufen lassen, hat sie machen lassen in ihrer Vermessenheit, in ihrer Selbstbezogenheit und sie sind ordentlich auf die Nase gefallen. Ne? Das ist Gnade Gottes, wenn das geschieht. Gnade Gottes. Wenn Gott uns alles gelingen ließe, das wäre keine Gnade. Er lässt uns manches eben nicht gelingen und das hat seine tiefen Gründe. Hat nicht immer was mit Sünde zu tun, ja? Aber vielleicht mit mangelnder Abhängigkeit von ihm. Da will er uns tiefer hineinziehen in dieses Vertrauensverhältnis. Und jetzt als letztes, Josua und die Ältesten werfen sich nieder vor der Bundeslade, das heißt in der Gegenwart Gottes. Sie suchen das Angesicht Gottes, sie demütigen sich vor Gott und erfassen Gott da, wo Gott sich immer gerne erfassen lässt. Und das ist seine Ehre, seine Verherrlichung, seine Ehre. Darum geht es Gott in erster Linie immer wieder. Er will seine Herrlichkeit offenbaren. Dass seine Herrlichkeit, die er offenbart, immer auch etwas zu tun hat mit unserem Wohlsein, und zwar nach seinem Willen, so was er für richtig hält für uns, nicht was wir für richtig halten. Das ist klar. Seine Herrlichkeit offenbart sich am Kreuz auf Golgatha in der Erlösung der Sünder. Aber es geht um seine Herrlichkeit. Uns hat es in erster Linie in Christus Jesus um seine Herrlichkeit, um seine Verherrlichung zu tun. Das ist für uns wichtig. Und das lesen wir hier. Da werfen sie sich also nieder vor Gott in den Staub und Josua sprach, ach Herr, warum hast du dieses Volk über den Jordan geführt und gibst uns in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen? Oh, dass wir doch jenseits des Jordans geblieben wären. Wenn das die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und unseren Namen ausrotten von der Erde. Und dieser unsere Name ist aufs Engste verbunden, womit? Mit dem Namen Gottes, mit seiner Ehre, mit seiner Herrlichkeit. Was willst du dann für deinen großen Namen tun? Was sollen die anderen Völker sagen? Was sollen die Ägypter denken? Und wir lesen das auch im 5. Mose, Kapitel 32. Da sagt Gott das selbst. Ich würde euch austilgen. Aber was sollen dann die Völker sagen? Ja? Es geht um seine Ehre, um seine Verherrlichung. Und das ist allerdings die Frage, den wir an einem ganz, ganz wichtigen Punkt anbelangen. Ganz, ganz wesentlich. Wenn ihr an keiner Stelle gesündigt hättet und kein einziges Gebot übertreten hättet, aber an der Stelle werdet ihr zum Sünder, da bin ich ganz sicher. Wenn ihr euch dem stellt, wirklich stellt, werdet ihr und werde ich immer wieder aufs Neue zum Sünder. Es ist die Frage, ob das in unserem Leben immer wieder in allen Belangen den Vorrang hat. Ich meine nicht, dass man am Ende eines Gebetes dann noch so hinzufügt, alles zur Ehre Gottes, sondern ich meine, ob das unsere tiefste Gesinnung ist, unser tiefstes Verlangen, dass es uns in allen Dingen in erster Linie um die Verherrlichung Gottes zu tun ist, dass das den Vorrang hat. Suchen wir wirklich in allen Dingen, auch in solchen, die wir sowieso schon immer gerne getan haben, die Verherrlichung Gottes? Wenn wir daraufhin einmal unser Leben, unsere Vergangenheit auch untersuchen, müssen wir dann nicht geschehen, dass wir vieles nicht aus diesem einzigen Grunde, und damit ist die Liebe zu Gott verbunden, getan oder unterlassen haben. Die Dinge, die wir getan haben, müssen nicht an sich falsch gewesen sein und böse gewesen sein, aber haben wir sie im Namen Jesu getan? Alles, was er tut, so heißt es, das tut alles im Namen des Herrn Jesus, das heißt zur Verherrlichung Gottes, weil Gott es so will, nicht weil ich es will, auch das Gute, nicht weil ich es will, weil Gott es so will, durch ihn, zu seiner Verherrlichung und danket Gott dem Vater durch ihn, Kolosser 3, 17 oder 1. Korinther Kapitel 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut es alles zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Gebt Gott die Ehre. Er ist der, der es gut mit euch meint. Wir mögen richtige Entscheidungen getroffen haben in der Vergangenheit, aber haben wir sie wirklich im Namen Jesu zur Verherrlichung Gottes getroffen? War das in allem unser Hauptanliegen? Es ist von allergrößter Bedeutung für unser Glaubensleben, wenn wir hier einmal gründlich uns von Gott durch sein Wort durchleuchten lassen und das zutiefst bereuen auch, dass wir vieles nicht in erster Linie aus Liebe zu Gott und zu seiner Verherrlichung getan haben. Wenn das nämlich der Fall wäre, dass wir an der Stelle einmal in den inneren Bankrott geführt würden, wie würde uns dann die Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus in seinem Gnadenevangelium offenbar? Dann hätten wir eine riesige Freude an dem, was Gott in Christus getan hat. Schließlich gab es nur einen einzigen, dem es ausschließlich um Gottes Ehre zu tun war, zu seiner Verherrlichung. Ich suche nicht meine Ehre, sagt der Herr Jesus, sondern die Ehre dessen, der mich gesandt hat. Er ist der Einzige, der die Verherrlichung Gottes gesucht hat. An erster Stelle. Selbst als es darum ging, dass er kurz vor diesem bitteren Leiden stand, um von Gott in die Gottverlassenheit geführt zu werden, ganz abgesehen von den körperlichen Schmerzen und schrecklichen Dingen, die ihm da widerfahren sind. Da sagt er, was soll ich sagen, Herr, führe mich aus dieser Not, hilf mir jetzt heraus aus diesem Leid. Nein, er sagt, Herr, verherrliche deinen Namen. Verherrliche deinen Namen, das stand an oberster Stelle bei unserem Herrn Jesus. Und in dieser Hauptsache, ihr Lieben, und das ist wunderbares Evangelium, vorher entlasse ich euch nicht heute Morgen, ohne das Evangelium euch zu sagen, in dieser Hauptsache ist er unser Stellvertreter. Er hat an unserer Stelle den Vater vollkommen verherrlicht. Und das sage ich manchmal in meiner Stille vor Gott, Herr, ich danke dir, dass es einen gegeben hat, der dich vollkommen verherrlicht hat. Der alles, was er getan hat, ausschließlich aus Liebe zu dir getan hat. Der völlig abhängig war von dir. Einen einzigen hat es gegeben. Und das ist der Sohn Gottes. Und er ist dein und mein Stellvertreter darin. Das ist doch herrliches Evangelium. Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. So stehen wir vor Gott als solche, als hätten wir alles getan zur Verherrlichung Gottes. In Christus Jesus stehen wir vor Gott so da. Und nun steht uns auch der Name Jesu zur Verfügung im praktischen Alltag, damit die Dinge, die wir tun, dann auch in unserem persönlichen, praktischen Leben mehr und mehr zur Verherrlichung Gottes dienen. Unsere Natur, die ja letztlich immer nur sich selbst sucht, ja, ist mit Christus gekreuzigt und wir haben in ihm Anteil an seinem göttlichen Leben durch den Glauben an Christus. Alles ist Gnade, alles ist wunderbares Evangelium. Und zum Schluss dazu noch ein Zitat von Luther über die Stellvertretung Christi. Ich selbst bin nicht rechtschaffen, so sagt er. Aber er ist es wohl. Ich möchte hinzufügen, als Einziger. Und wenn ich nicht heilig bin, dann ist er wohl heilig. Und bin ich nicht Gottes Diener, dann ist er doch Gottes Diener. Bin ich nicht frei von Sorge und Furcht, so ist er doch frei von allen Sorgen. Und jetzt möchte ich in Klammern noch hinzufügen, bin ich nicht voll von Glauben, so ist er doch voll von Glauben. Suche ich nicht die Verherrlichung Gottes, so sucht er doch die Verherrlichung Gottes. Darum, so Luther weiter, will ich von mir wegsehen und mich ganz ihm anvertrauen und mich rühmen, dass ich in Christus und durch Christus fromm und heilig bin vor Gott. Darum rühme sich niemand der eigenen Frömmigkeit und Heiligkeit, denn unsertwegen dürfen wir uns nur rühmen, armselige, schlechte Menschen zu sein. Das ist der einzige Ruhm, den wir haben. Ist ja kein Ruhm. Das meint Luther. Ist kein Ruhm. Aber er drückt es so aus. Armselige, schlechte Menschen. Der einzig Gute, der über diese Erde gegangen ist, war unser Herr Jesus Christus. Und das wird mir schlechtem Menschen, der ich von Natur aus nur mich selbst suche, zugerechnet. Alles ist gut gemacht. An der Stelle sage ich Amen. Und so Gott will, werden wir am kommenden Sonntag sehen, wie die Geschichte weitergeht hier. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, in dieser Woche einmal selbst das 7. Kapitel des Buches Josua durchzulesen. Ja, das ist meine Bitte an euch, dass ihr das tut, als Vorbereitung auch für den kommenden Gottesdienst in der nächsten Woche. Jetzt stehen wir bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir wollen uns im Namen Jesu tief darunter beugen. Wie vieles ist in unserem Leben geschehen. Wie viele Entscheidungen sind getroffen worden. Aus rein menschlichen Erwägungen heraus und Überlegungen heraus. Aber nicht, damit der Vater verherrlicht wird im Sohne. Wir wollen uns tief darunter beugen und dich um Vergebung bitten. Und dir gleichzeitig dafür danken, dass diese unselige Ich-Natur mit Christus gekreuzigt ist. Und dass wir nun teilhaben an deinem Leben, Herr Jesus, und an deiner Gerechtigkeit. Und an dem, was dein Heiliger Geist in uns und durch uns wirkt, in der Abhängigkeit von dir. Wir wollen dir so herzlich danken, Vater im Himmel, für dein wunderbares Evangelium, in dem wir immer wieder auf deine Gnade und deine Allmacht reduziert werden. Amen.